Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Vielen Dank für das herzliche Willkommen heißen. Das ist sehr, sehr ermutigend. Danke auch für die Kollekte, für das Missionswerk. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber es ist natürlich eine Freude für uns. Gott segne euch auch und auch der geplante Anbau, dass der Herr alles schenkt, praktische Weisheit und Durchführung und auch die finanziellen Mittel, um das alles tragen zu können. Danke auch für die Gelegenheit, dass ich etwas Austausch hier mit Ihnen haben darf, beziehungsweise ich rede, Sie hören zu. Und zwar geht es heute Morgen um das Thema sinnvolle Enttäuschung. Sinnvolle Enttäuschung. Können Sie die derzeitige Weltpolitik verstehen?
Nein.
Die Weltsituation, der Krieg in Nahost, Iran, Israel, Gazastreifen, Terrororganisationen, Ukraine, Russland. Ich gebe noch sehr viel anzuhängen. Können wir nicht verstehen. Aber ein Vers tröstet mich. Der letzte Vers im Römerbrief Kapitel 11. Alle Dinge, und das sagt der Apostel Paulus, nachdem er den Heilsplan Gottes dargelegt hat, in Römer 9 bis 11, über die Nationen, über Israel, über die Gemeinde, dann ruft er am Schluss aus, als er kann es selber kaum fassen und er freut sich so und dann betet er sinngemäß, wer hat den Ratschluss Gottes erkannt? Seine unergründliche Weisheit, die hinter allem steht. Und dann sagt er, denn alle Dinge sind von Gott, sind durch Gott und sind für Gott. Doch beruhigend. Nein, ich verstehe die Situation immer noch nicht. In dieser Welt, was da zu und her geht. Es wird auch viel gelogen. Aber ich verstehe die Bibel, ich verstehe Gott und ich weiß, das hast du eben sehr gut gelesen, Emil, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 unter anderem, eines Tages werden alle Augen ihn sehen. Und dann wird es nur noch einen geben auf dem Thron, wird nur noch einer angebetet, dann wird es nur noch einen König geben und der wird regieren über alles. Und alles, was heute und jetzt geschieht, das dient dieser Sache. Auch wenn wir manchmal enttäuscht sind. Ja, und da schauen wir jetzt vielleicht auch mal auf unser persönliches Leben. Es gibt ja dieses berühmte Lied, weiß gar nicht, ist das von... Nee, jetzt weiß ich, doch, ich habe es mir sogar notiert, Entschuldigung. Das hat ein deutscher Soldat geschrieben, Herbert Sack, 1943 vor Stalingrad, kurz bevor er umgekommen ist. Erscheinen meines Gottes Wege. Mir seltsam, rätselhaft und schwer. Und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, dann darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Doch wunderbar, das zu wissen. Wir haben das alle schon erlebt. Ja, ich denke jetzt mal an Hannes. Der hat sich so darauf eingestellt, hier dabei zu sein oder gestern in Parndorf dabei zu sein im Hotel auf diesem Freundestreffen und er hat organisiert und er hat große Freude, wie immer, belebende Freude mitgebracht und ja, auf einmal muss er dann ins Krankenhaus. Wie oft haben wir es erlebt, Ferienpläne sind zu Bruch gegangen, vielleicht wegen Krankheit oder wegen irgendwelchen Arbeitsaufwand kann man das Wochenende nicht so verbringen, wie man es hätte verbringen wollen. Ich erinnere mich an ein junges Ehepaar bei uns in der Gemeinde, die wollten auf die Mission, sind auch in die Mission gegangen, haben sich ausbilden lassen für Papua-Neuguinea. Er ist studierter Ingenieur, sie ist Lehrerin und dann haben sie weitere Studiengänge gemacht und so weiter und so fort. um den Menschen in Papua-Neuguinea zu dienen, auch unter anderem in der Sprache etc. Und sind dann oft dort gewesen, ein Jahr, zwei Jahre, mal wieder zurückgekommen, um die Freunde zu informieren, wieder ausgereist und Lehrgänge gemacht, um den Menschen dann eben, den Stämmen dort vor Ort dienen zu können. Und jetzt, wo sie fertig waren und so richtig einsteigen konnten als Mitarbeiter in dieser Arbeit in Papua-Neuguinea, werden sie beide krank. Und zwar so krank, dass sie nicht mehr zurück können nach Papua-Neuguinea. Und das war für sie ein unheimlicher Schock. Wofür das alles? Wir sind enttäuscht. Gott, wir sind von dir enttäuscht. Wir haben das doch für dich gemacht. Die ganzen Studiengänge, die Ausbildung, das Trainieren. Und jetzt haben wir alles bestanden und hinter uns und können es nicht durchführen. Verstehen? Aber eins weiß ich, bei Gott ist nie etwas umsonst, nie. Auch wenn die jetzt nicht raus können, Gott hat einen anderen Plan und es ist am Schluss für irgendetwas, wird es gebraucht. Die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, nicht wir hoffen, könnte sein, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten dienen, je nach Übersetzung. Ich glaube, zum Guten mitwirken, glaube ich, die genauere Übersetzung. Ist auch egal. Aber das Wissen, das alleine, der eine wird geheilt, der oder die andere wird nicht geheilt. Aber das Wissen, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben, die nach dem Vorsatz berufen sind, das ist unheimlich beruhigend. Das hat die Welt nicht. Das kennt die Welt nicht. Vielleicht ein heilsgeschichtliches Thema diesbezüglich. Jesus Christus. Natürlich, es war ja klar, es steht ja auch schon im Alten Testament, denken wir mal an Jesaja Kapitel 53. Andere Stellen, Psalm 22. Ja? Oder auch Sacharja und so weiter und so fort. Jesus soll einmal, oder der Messias soll einmal in Israel geboren werden, zur Welt kommen und er soll der Retter werden. Er soll der Retter werden. Zunächst einmal, Israel hatte immer im Fokus das Königreich Gottes in dem Messias auf dieser Erde. Was anderes haben die gar nicht gesehen, als immer nur das. Und immer mit Israel im Fokus und Israel im Zentrum. Und das war auch so. Und dann kam Jesus Christus und er war 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Er verkündigt ihnen das Evangelium, er tut Zeichen und Wunder. Er wird aber abgelehnt vom Volk, von den Regierenden des Volkes. Und eines Tages sagt er seinen Jüngern, Leute, 3-mal, glaube ich, im Johannesevangelium, es wird der Tag kommen, da werde ich erhöht werden von der Erde, ich werde gekreuzigt werden, werde dann aber 3 Tage später wieder auferstehen. Und die Jünger konnten das gar nicht verstehen, die hatten da gar keinen Blick für. Die haben ja an die Auferstehung gar nicht geglaubt, ja, als die Frauen ihnen begegnen und sagen, der Jesus ist auferstanden, haben die gesagt, hier, ihr habt ja eine Meise. Ja, die konnten das nicht verstehen. Und es war für Jesus auch schwer, selber für ihn im Garten Gethsemane, Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Dann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, was niemand wusste, dass das, was Jesus da tut, über die Grenzen Israels hinausgeht für die ganze Welt. Und speziell für eine Herauswahl einer Leibesgemeinde aus allen Nationen. Das hat keiner gewusst, das hat kein Israelit gewusst. Und da gibt es einen wunderbaren Vers im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Ab Vers 6 lese ich mal. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Also die Weisheit dieser Welt, dieses Zeitalters, ist nützlich, aber geistlich gesehen bringt es nichts. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Es war nämlich nicht vorher offenbar. Nicht im Alten Testament und auch noch nicht in den Evangelien. Eine Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern. Da gab es Israel noch gar nicht. Jetzt kommt es zu unserer Herrlichkeit. Zu deiner Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das hat keiner gewusst. Jesu Sterben am Kreuz und seine Auferstehung, damit hatte Gott einen noch viel, viel, viel größeren Plan, als in Anführungsstrichen nur Israel zu retten oder auch Nationen irgendwo, einzelne Nationen hinzuzuführen. Das war ja auch immer klar, auch schon im Alten Testament. Aber dass es eine Herrlichkeit geben würde für uns, für dich und für mich, das heißt für eine, entschuldigen Sie, dass ich das wiederhole, aber für eine Leibesgemeinde, die Glieder sind am Leibe Christi, wo er das Haupt ist, das hat keiner gewusst, das hat nicht mal der Teufel gewusst. Das hat nicht der Teufel gewusst. Wenn die das gewusst hätten, was Gott durch die Hingabe seines Sohnes, durch die Einwilligung seines Sohnes in seinen Plan erreicht, da hätten sie gesagt, Finger weg, bloß nicht kreuzigen, bloß nicht kreuzigen. Das wird viel zu gefährlich für uns. Ja? Und entschuldigen Sie, ich wage zu behaupten, dass zu dem Zeitpunkt damals, ich weiß nicht, ob Jesus das selber gewusst hat, denn er war wahrer Mensch, er war immer wahrer Gott, gar kein Zweifel. Er ist immer wahrer Gott gewesen, aber er hat ja sein Kleid, sag ich mal, der Göttlichkeit, Philipper Kapitel 2, ausgezogen. Und er ist ja wahrer Mensch geworden, er konnte ja nicht an allen Stellen gleichzeitig sein. Ja? Er brauchte auch Schlaf und Wasser und Essen und hat auch Angst gehabt und so weiter und so fort. Er hat auch gesagt, ich weiß nicht mal, wann ich wiederkomme, weiß nur der Vater. Ich weiß es nicht. Aber der Vater hat da eine Herrlichkeit für seinen Sohn vorbereitet, die keiner wusste. Und wenn man sie gewusst hätte, ja, dann hätte man ihn nicht gekreuzigt. Ich möchte zu einem anderen Punkt kommen, sinnvolle Enttäuschung. Vielleicht kann auch sie das stärken, ich weiß nicht, in welchem Leben sie jetzt leben, Ehe, Familie, Beruf, Gemeinde, was man so alles erlebt im Alltag. Viel, viel, viel Schönes, sehr Schönes, aber manches auch, wo wir enttäuscht sind von uns selber, vielleicht sogar von Gott enttäuscht sind und unsere Zweifel haben. Da gibt es den Apostel Paulus. Und ich meine, der war ja nun wirklich mal, darf man ja sagen, der war ja ein grandioser Apostel, der von Gott extra berufen worden ist, beziehungsweise von Jesus Christus zu einem ganz besonderen Auftrag, der Apostel der Nationen zu werden. Und er ist es ja dann auch, der eigentlich die Nationen erreicht hat. Das hat ja Petrus gar nicht getan. Ja, also eigentlich dürfte nicht Petrus der Papst sein, sondern Paulus. Paulus hat Europa christianisiert, ja, nicht Petrus. Ja, aber gut, das lassen wir mal beiseite. Wir kennen alle den Spruch, und ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber ich sage Ihnen mal, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und das hat auch dieser große Apostel durchgemacht. der ja Erkenntnisse gebracht hat, der Gemeinde Jesu in seinen Briefen, die gibt es ja kein zweites Mal, sondern allein die Geheimnisse, oder die ihm offenbart wurden von dem Herrn her, die er dann der Gemeinde Jesu weitergibt. Und oder über die Entrückung, da sprachen wir gestern zum Beispiel, Auferstehung und so weiter. Das ist ja einfach nur grandios. Aber der hatte auch mal so eine spezielle Situation. Wir nehmen bei uns in der Zionshalle, bei uns in der Gemeinde, da nehmen wir den Römerbrief durch, Vers für Vers. Und wir sind 5, 6, 7 verschiedene Verkündiger in unserer Gemeinde. Und dann ist jeder mal mit einem Abschnitt dran. Also an dem Abschnitt, an dem Donnerstag dann Bibelstunde der Verkündiger und dann der nächste, der muss dann da anhängen und dann weiter auslegen. Und so geht das durch den ganzen Römerbrief. Und jetzt kamen wir an Römer Kapitel 15. Und das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Ich muss mal eben aufschlagen hier, Römer Kapitel 15. Da haben wir die Verse, ja, ab Vers 22, ich lese mal. Er schreibt also den Römern, und ihr müsst wissen, als der Apostel Paulus den Römerbrief geschrieben hat, ist er noch nie in Rom gewesen. Er kannte diese Stadt gar nicht. Er kannte die Gläubigen in Rom überhaupt nicht. Die haben sich wahrscheinlich bekehrt durch Juden, die aus Rom zu Pfingsten in Jerusalem gewesen sind, dort die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebten, sich bekehrten, die sind dann zurückgegangen nach Rom, haben da evangelisiert und dann ist da eine Gemeinde entstanden. Eine Gemeinde aus Juden und Heiden, weil der Römerbrief richtet sich sowohl an Juden, die gläubig sind, als auch an Nicht-Juden in Rom, die gläubig geworden sind an Jesus Christus. Und Paulus war selber noch nie da, aber irgendwie durch Bekanntschaft und so weiter und so fort schreibt er diesen berühmten Römerbrief der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Und dann schreibt er unter anderem zu ihnen: Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Also er hat immer das Verlangen gehabt. Ich möchte euch besuchen, ich will euch kennenlernen, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Jetzt aber, da ich keinen Raum mehr habe in diesen Gegenden, wo er überall gearbeitet hat in Europa, seit vielen Jahren aber großes Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden. Wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, weil er wollte eine Gabe, eine Opfergabe, eine Kollekte, die Mazedonier und Achaia gegeben haben, wollte er nach Jerusalem geben, weil die Gemeinde in Jerusalem war sehr verarmt und war sehr arm dran. Und dann schreibt er weiter, Vers 28, wenn ich dies nun vollbracht und ihnen diese Frucht versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Und dann hängt er noch an und schreibt später, Vers 30, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, hast du eben gebetet, ja, mit mir zu kämpfen. Gebet ist ein Kampf. In den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde. Er wusste, wenn ich nach Jerusalem komme, oh, das wird nicht einfach. Ja? Um meinen Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm zu machen. Und er schrieb dann noch, wenn ich aber zu euch komme, Vers 29, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Bitte merken Sie sich nur diesen Vers. Wenn ich zu euch komme, ihr Römer, dann komme ich in der Fülle des Segens Christi. Man könnte jetzt denken, das ist aber hochmütig. Aber nein, gar nicht. Apostel Paulus war ja nicht hochmütig, alles andere. Er war berufen und er wusste, was er eigentlich tat oder was er sagte oder eben was er schrieb. Also jetzt gehen wir mal gedanklich diese Geschichte durch. Der Apostel Paulus war in ganz Europa, mehr oder weniger in ganz Europa unterwegs. Hat viel erreicht, er hat sich immer vorgenommen, ich arbeite nicht da, wo schon ein anderer gewesen ist, Mir geht es immer um Neuland. Ja, er war der Erste eigentlich, ich sag ja, der Europa christianisiert hat. Und hat dann viel zu tun gehabt, aber hat immer den Wunsch in sich getragen, ich möchte so gerne die römischen Christen besuchen. Aber erst muss ich noch das machen, erst muss ich noch ein paar Briefe schreiben und dann muss ich noch mich noch um die Korinther kümmern und dann muss ich noch jenes und das machen und die Thessalonicher und so weiter und so fort. Und meine Mitarbeiter, den Timotheus, den Titus, die muss ich noch fördern, die kriegen auch noch Briefe von mir und so. Aber wenn das alles so fertig ist, dann, ihr Lieben, dann komme ich zu euch nach Rom. Und dann bringe ich die Fülle des Segens Christi. Aber betet für mich, ich will ja vorher erst noch nach Jerusalem und da die Gabe abgeben. Und sobald ich diese Gabe dann da abgegeben habe, dann reise ich nach Spanien. Und über Spanien reise ich dann bei euch vorbei und ihr könnt mich dann ein bisschen noch geleiten auf den Weg so Richtung Spanien. Und wir werden tolle Gemeinschaft haben. Und ich bringe euch die Fülle des Christus. Ja, erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt. So gut, Paulus machte sich auf den Weg, er reiste nach Jerusalem, er wurde noch zweimal gewarnt, einmal von Leuten in Caesarea, kam dann in Caesarea an und die haben gesagt, Mensch, Paulus, reist bloß nicht nach Jerusalem, also das wird schwierig, die werden sich da gefangen nehmen und so. Dann gab es auch noch einen Propheten, Apollos. Der hat ihm das auch noch kundgetan, du Paulus, das wird dem geschehen, der nach Jerusalem reist, du wirst da gefangen genommen werden. Aber Paulus, ja, das war so ein Hannes Reichenzähler, der hat gesagt, nix, ich lasse mich nicht aufhalten, ich nehme das Motorrad und reise nach Jerusalem. Nein, haltet mich nicht auf, ich habe einen Auftrag und den will ich erfüllen. Und er hat ja den Römern geschrieben, bitte betet für mich, dass ich bewahrt werde vor den ungläubigen bzw. ungehorsamen Juden in Jerusalem, in Judäa. Und jetzt kommt er nach Jerusalem und will da diese Gabe übergeben. Und was passiert? Die ungläubigen Juden kriegen das mit. Und da kommt ein nicht kleiner Mob zusammen und die wollten tatsächlich den Paulus lynchen, öffentlich lynchen. Aber die Römer hatten offensichtlich mitgebetet. Und jetzt ist da ein römischer Oberst, ein Offizier, der kriegt das mit seinen Soldaten, greift im letzten Moment ein und reißt den Paulus aus der Schar derer, die ihn lynchen wollen. Also insofern war das Gebet eigentlich erhört. Ja, dass Paulus gebeten hat, Mensch, betet für mich, dass ich bewahrt werde von den ungläubigen Juden. Und Gott gebraucht ausgerechnet die größten Feinde Israels. Das ist nämlich fast Humor Gottes. Ja? Die größten Feinde Israels, die Römer, um den Paulus zu beschützen, dass er von den ungläubigen Juden nicht umgebracht wird. Aber er kommt dann in Gewahrsam. Man will ihn zuerst da auspeitschen und das kam dann alles ganz anders, weil er ja auch römischer Bürger war. Das war ja auch klasse, wie Gott das alles vorhergesehen hat. Ja, da konnte man ihn nicht einfach so da foltern. Und dann hatten sich ja Juden vorgenommen, wir werden nicht essen, wir werden fasten, so lange, bis wir den Paulus umgebracht haben. Also ich denke mal, die sind alle verhungert, ja, wenn sie das durchgezogen haben. Aber denke ich nicht, dass sie das schafften. Auf jeden Fall ein Neffe, ich glaube es war ein Neffe, nicht wahr, von Paulus, der hat das mitgekriegt und der ist dann zu einem römischen Soldaten, hat das gesagt und der römische Soldat hat den dann gebracht oder jemand anders zu diesem Obersten und der Oberste hat dann, ich finde den Mann klasse, obwohl ich, also so ein römischer Oberst, wie der sich um den Paulus gekümmert hat. So ein Ausländer, so ein Feind, so ein Römer. Ja, was ihr einem dieser meinen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Heißt es in Matthäus Kapitel 25, wenn Jesus mal wiederkommt. Ja? Und der sagt nichts, wir bewahren jetzt den Paulus und wir bringen den nach Caesarea. Und zwar, also, was waren das, 200 Reiter, glaube ich, ne? Ich habe es jetzt nicht mehr, steht in alles in der Apostelgeschichte, Kapitel 21 und Kapitel 22. Ich glaube, mit 200 Reitern, ich weiß nicht, wie viele Soldaten bringen die jetzt beschützt den Paulus nach Caesarea. Und jetzt ist der Paulus in Caesarea und er muss sich da verschiedentlich verantworten. Die Juden schicken noch einen besonderen, gut redenden Anwalt nach Caesarea, damit sie den Paulus bloß verklagen können. Und der arme Mann muss sich selber da rechtfertigen und er muss sich rechtfertigen, erstens einmal vor dem Statthalter Festus. Der war auch noch korrupt, der wollte Geld. Später wurde der ausgetauscht, dann gab es den Felix. Ja? Oder war es umgekehrt? Zuerst Felix und dann Festus. Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Und dann kam noch der König Agrippa, ja, mit seiner Bernadik dahin. Und der Apostel Paulus hat sich da vor ihnen verantworten müssen. Und jetzt saß der, sage und schreibe, 2 Jahre in Caesarea als Gefangener. Tja, der hatte doch einen ganz anderen Plan. Ja? Ich reise mal eben nach Jerusalem, betet für mich, dass mir die Juden nichts antun und zack, dann komme ich nach euch und reise weiter nach Spanien. Das war sein Plan. Und jetzt hockt er 2 Jahre als Gefangener in Caesarea. Und am Schluss der Gefangenschaft, er hatte sich ja dann auf den römischen Kaiser berufen, weil er wusste, ich muss nach Rom, muss mich auch vor dem römischen Kaiser verantworten, auch der braucht das Evangelium. Ja. Und dann stellen die fest da, das Tribunal, ja, eigentlich hätte er freigesprochen werden müssen, aber da er sich auf Rom bezogen hat, auf den Kaiser bezogen hat, kommt er jetzt eben, wird er nach Rom gebracht. Und dann brachte man ihn nach Rom, nicht als freier Mann, so im Gedanken, ja, ich reise dann nach Spanien und dann komme ich über Rom und dann bringe ich euch die Fülle des Segens Christi und so weiter und so fort. Nein, jetzt war er Gefangener auf einem Gefangenenschiff mit insgesamt, glaube ich, waren es über 200, 260, 267 Leute auf diesem Schiff mit Matrosen und Soldaten und dann noch andere Gefangene, also das war harte Kost. Da saß er da auf diesem Schiff und dann haben sie noch Schiffbruch erlitten und dann waren sie noch auf der Insel Malta und so weiter und so fort. Und das heißt, dass sich das Ganze hinzog wahrscheinlich ungefähr über 3 Jahre. Über 3 Jahre. Man könnte eigentlich sagen, da war noch ein Strich durch seine Rechnung gemacht. Aber zumindest kam er in Rom an. Und jetzt war er in Rom und was tun die? Die Römer? Ja, nix da, hier besuch mal deine Gläubigen und hab schöne Gemeinschaft mit denen und erquick dich an ihnen und die erquicken dich durch dich und bring ihnen die Fülle des Christus. Nee, 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 du kommst jetzt erstmal hier in Hausarrest. Gekettet an einen römischen Soldaten. Und das, glaube ich, waren nochmal ungefähr 2 Jahre. Ja? Und er hatte dann, als er in Rom ankam, dann kamen jüdische Leute, einfach Juden, keine messianisch gläubigen oder christlichen Juden, sondern einfach Juden kamen und haben sich mit ihm unterhalten, haben ihn angehört. Ein paar von ihnen haben gesagt, ja, das ist interessant, haben sich überreden lassen oder überzeugen lassen. Die meisten aber nicht. Die meisten nicht, die wollten gar nichts von Paulus wissen wollen. Und dann hat Paulus sogar ein Verstockungsurteil über sie ausgesprochen aus dem Jesaja-Buch. Ihr seid alle Zeit blind und so weiter und so fort. Jesus hatte das auch schon getan. Und dann hat er gesagt, hat einen Schlussstrich gezogen. Dann hat er gesagt, von nun an kommen wir nicht mehr zu euch, sondern gehen nur noch zu den Nationen. Das hat er vorher auch schon immer wieder gesagt, aber er ist immer wieder neu in die Synagogen gegangen. Es gab neue Versuche, neue Anläufe, aber in der Apostelgeschichte nicht mehr. Und nachdem er das gesagt hat, hört auch die Apostelgeschichte auf. Zack, zu Ende. Also das war eine fatale Situation, die er dadurch erlebt hat. Was lernen wir daraus jetzt für uns? Ich habe jetzt die Geschichte so mehr oder weniger zusammengepackt erzählt, was da alles passiert ist. Was lernen wir daraus? Auch dem Apostel Paulus war nicht alles offenbar. Er war nicht Christus. Er war kein Engel. Er war ein Mensch mit Schwächen, mit Höhen und Tiefen, der auch sagen musste, ich muss kämpfen, ich muss ringen, ich muss sogar meinen Leib züchtigen. Ich habe auch eine Krankheit und Gott heilt mich nicht davon. Was immer das gewesen ist, dreimal zu Gott gerufen. Er selber hat anderen, da hat ja schon der Schweißtuch oder der Schatten gereicht, ja, am Anfang. Später hat das ja alles nachgelassen. Du musst dem Timotheus sagen, trink ein bisschen Wein um deines Magens willen. Medizin, gut, wichtig, kommt von Gott. Aber das bedeutet noch mehr, man darf durchaus seine Pläne machen, die Freiheit darf man haben. Ich halte gar nicht persönlich so viel davon, Herr, was soll ich denn jetzt machen, mit welchem Fuß soll ich denn jetzt zuerst aus dem Bett, mit dem rechten oder dem linken, was ist dein Wille? Ja? Wo soll ich heute, geh doch deinen Weg. Geh, du bist doch in Christus. Natürlich müssen wir beten, Herr, ich habe dies und jenes vor. Aber manche warten, ach, ich möchte so gerne, was weiß ich, irgendwo Mitarbeiter sein, geistlich in einer Gemeinde, in einer Kinderarbeit, in einer Jugendarbeit oder vielleicht auf dem Missionsfeld. Aber ich weiß gar nicht, ist das dein Wille? Gib mir doch ein Zeichen. Mach's doch einfach. Und dann wirst du das schon merken, ob das der Wille des Herrn ist oder nicht. Er wird dich führen. Manche beten jahrelang dafür, auf eine Bibelschule zu gehen. Und sie gehen nicht, weil sie keine Antwort kriegen. Ich sage, machst du das im Berufsleben auch so? Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, du bist Bankangestellter. Oder irgendwas. Ja, und die Bank sagt dir, du, da gibt es einen Lehrgang für dich. Ja, zur Weiterbildung. Nachher in einer besonderen, für eine besondere Filiale oder irgendwie sowas. Ja, wirst du da auch, ja, da muss ich aber erstmal den Herrn fragen. Du machst es oder du machst es nicht. Und du gehst als Christ deinen Weg. Geh den Weg. Und du wirst es merken, wenn der Herr Nein sagt. Paulus hat nicht jedes Mal den Herrn gefragt, darf ich jetzt nach Ephesus, darf ich jetzt nach Kolosse oder nach was weiß ich, Thessalonich oder nach Griechenland. Er ist einfach los. Es gab mal die Situation, wo er nach Asien wollte, wo Gott gesagt, stopp, der Heilige Geist, hier nicht hin, noch nicht. Ja, erstmal einen anderen Weg, dann kam Griechenland, Thessalonich und so weiter und so fort. Das führt der Herr dann schon. Aber er ist einfach gegangen, er war berufen und geht. Wir dürfen unsere Pläne machen. Aber wir dürfen auch wissen, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ja, aber ja, wie tut er das? Der Herr lenkt unsere Schritte, indem wir gehen. Sonst nicht. Wenn ich nur da rumsitze, wird er meine Schritte nicht lenken. Ja, ein Auto, das keinen Motor hat und nicht fährt und nicht angelassen wird und nicht gesteuert wird, ja, mit dem kannst du nirgends hinfahren. Ne? Es geht nur, wenn der Motor läuft. Ja, wir brauchen, das können wir vielleicht auch daraus lernen, wir brauchen bei scheinbaren Enttäuschungen und Durchkreuzungen unserer Pläne den Kopf nicht hängen lassen. Bei Gott geht es immer weiter, bei Gott gibt es immer ein Ziel. Aber jetzt noch etwas. Man hätte doch jetzt eigentlich sagen können, Mensch Paulus, also du hast ja ganz schön daneben gelegen, du. Was du dir vorgenommen hast und dann nicht erreicht hast, was hast du gesagt? Du willst in der Fülle des Segens Christi kommen nach Rom? Da die römische Gemeinde besuchen, dich an ihnen erquicken, sie erquicken sich an dich, mit ihnen tolle Wochen oder Monate zu haben und dann geleiten die dich noch nach Spanien, die versorgen dich noch, die geben dir ein Fresspaket mit oder irgendwie Geld oder so, ein paar neue Schuhe. Hast du alles nicht erreicht? Guck dich doch mal an. Du sitzt hier im Gefängnis, Hausarrest. Angekettet an einen römischen Soldaten. Wo ist denn nun deine Fülle? Ja, wo ist sie denn? Er konnte der Gemeinde vor Ort nicht in dem Sinne dienen, wie er es vielleicht vorhatte. Aber wir sagten, alle Dinge müssen denen zum Guten dienen, zum Besten dienen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles ist von Gott, durch Gott und für Gott. Jetzt sitzt der Paulus da im Hausarrest, hat viel Zeit und er schreibt Briefe. Wer weiß es von Ihnen, welche Briefe? Epheser, Philippa, Kolosser. Das sind die drei sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Philemonbrief auch noch, aber ist ein bisschen separat. Aber die drei Hauptbriefe, die er aus dem Gefängnis schreibt, sind der Epheserbrief, der Philipperbrief und der Kolosserbrief. Und liebe Freunde, diese drei Briefe sind die Briefe mit den höchsten, tiefsten Wahrheiten Gottes für die Gemeinde Jesu. Sie werden nicht umsonst auch genannt von Theologen die sogenannten Füllebriefe. Füllebriefe. Was hat Paulus gesagt? Mein Wunsch ist, zu euch zu kommen in der Fülle des Segens Christi. Die werden Füllebriefe genannt oder auch Vollkommenheitsbriefe. Die theologischen Wahrheiten, die göttlichen Wahrheiten über das in Christus. Epheserbrief. Gibt es an keiner anderen Stelle. Das Geheimnis des Leibes Christi. Das Sitzen zur Rechten Gottes. Dass unser Zuhause nicht das tausendjährige Reich sein wird. Unser Bürgerrecht, Philipperbrief, ist im Himmel. Da ist unser Zuhause. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 24 oder 25, schreibt Paulus sogar, ich bin dazu ausgesandt, dazu berufen, die Wahrheit für die Gemeinde Jesu zur Vollendung zu bringen. Zur Vollendung. Nicht Petrus. Auch nicht die Offenbarung. Offenbarung ist jetzt im heilsgeschichtlichen Aspekt, wie läuft alles aus, wohin läuft es dann, neuer Himmel, neue Erde und so weiter. Aber im Blick auf die Gemeinde Jesu hat der Apostel Paulus die tiefsten Wahrheiten. Und wissen Sie was? Darum sind die auch am meisten angefochten. Und in vielen Gemeinden sind gerade die Briefe von Paulus, werden kaum berührt. Da hockt man lieber in den vier Evangelien rum. Ja, das ist ja von Jesus, das ist ja von Jesus. Man übersieht über, total. Ja, was meinst du, was Paulus empfangen hat? Von wem denn? Ja? Das ist direktes Wort Gottes. Inspiriert durch den Heiligen Geist. Und da wirst du als individueller Christ, natürlich müssen wir die anderen Briefe ja auch kennen, die Evangelien. Das ist übrigens das Nächste, wir sind jetzt mit dem Römerbrief durch. Das Nächste nehmen wir jetzt im Markus-Evangelium durch, extra. Damit auch die Abwechslung da ist, weil alles wichtig, alles ist von Gott gegeben, ja, und nütze. Das ist ganz klar. Aber individuell bringen dich die Briefe des Apostel Paulus am weitesten. Das ist die Fülle des Segens Christi. Das ist die Endstufe des Segens Christi für jeden, der an ihn glaubt. Das findest du im Epheserbrief, im Philipperbrief und im Kolosserbrief. Lies diese Briefe dreimal hintereinander durch und nimm dir einen Buntstift und alles, was dir irgendwie, du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Ja, gut. Ich denke, ich mache hier Schluss. Ich möchte einfach nur sagen, es ist fantastisch. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und darum sei nicht enttäuscht. Wenn du auch Zeiten durch, auch wenn du manchmal, wenn du auch hier gar nicht die Antwort bekommst, das kann ja auch noch sein, ja? Dass du eine Enttäuschung erlebst oder meinst, es ist eine Enttäuschung, da ist dir irgendwas dazwischen gekommen und du verstehst Gott und die Welt nicht mehr. Gott bleibt niemandem eine Antwort schuldig. Sie wird kommen und wenn sie in der Ewigkeit kommt. Mein Kind, das habe ich damals so zugelassen, aus den und den Gründen, und guck mal, was daraus geworden ist. Amen. Amen. Vielen Dank.